Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Wenn wir von E-Sport sprechen, dann meinen die meisten das wettkampfmäßige Gegeneinanderantreten im virtuellen Raum, also beispielsweise in Computerspielen. Das Verhältnis zwischen dem traditionellen Sport und dem E-Sport ist angespannt, auch weil die beiden konkurrieren. Zum Beispiel um Nachwuchs, aber eben auch ums Publikum. Denn die Vermarktung ist das, was am Ende viel Geld in die Kassen der Verbände spülen kann. Am Freitag war das ein Aspekt auf der 8. Deutschlandfunk Sportkonferenz hier im Kölner Funkhaus, und über die Vermarktungspotenziale von E-Sport habe ich auf der Bühne mit Daniel von Busse gesprochen. Er ist Mitbegründer des linearen Fernsehsenders eSport One, einem Sender von Sport 1.
eSports One ist im Januar an den Start gegangen. Wir haben heute Abend schon häufig gehört, das ist ein wahnsinnig großer Markt oder ein ganz profitables Geschäft. Herr von Busse, war das der Grund, warum Sie das Ganze überhaupt gestartet haben?
Ja, wir sind eine kommerzielle Plattform, wir sind ein privater Fernsehsender und selbstverständlich sind wir darauf bedacht, auch Gewinne zu erzielen. Es ist aber nicht so, dass wir morgens wach geworden sind und gesagt haben, Mensch, jetzt machen wir einen Fernsehsender im Bereich E-Sport, sondern es ging eigentlich mehr darum, dass wir über Jahre hinweg sozusagen dieses Phänomen E-Sport verfolgt haben und für uns gemerkt haben, jetzt sind wir eigentlich im Prinzip sowohl auf der Distributionsseite, das heißt sozusagen auf der Seherschaftsseite, als auch auf der Contentseite so weit, dass man tatsächlich einen ganzen Kanal daraus machen kann. Ja.
Weil es so wahnsinnig kompliziert ist, das Ganze so zusammenzuschalten?
Ich glaube, die größte Leistung, diesen Sender zu gründen, war im Prinzip, sagen wir, die Interessen der unterschiedlichen Shareholder und Stakeholder im Prinzip an einen Tisch zu bringen. Also wenn man sehr nett ist, dann spricht man vom E-Sport-Markt, von einem sehr dynamischen Markt. Wenn man weniger nett ist, sagt man ein bisschen chaotisch. Und insofern war es, glaube ich, schon die Leistung, sagen wir, wir als Broadcaster brauchen gewisse Grundvoraussetzungen. Die sind jetzt im Jahr 2019 eben so weit gewesen, dass man sagen kann, okay, da können wir einen Kanal draus machen.
Sie senden ja, wie man das so schön neudeutsch sagt, 24/7, und Sie sind ein Pay-TV-Sender erstmal. Also es kann nicht jeder einfach so gucken, wenn er nicht bestimmte Zugangsvoraussetzungen hat. Und Sie übertragen das Ganze eigentlich wie so eine normale Sportübertragung mit Kommentatoren, auch mal mit so Expertenrunden. Wo würden Sie denn sagen, liegt der größte Unterschied zu einer normalen Sportübertragung?
Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so wahnsinnig groß. Also wenn man auch aus der eigenen Erfahrung, ich habe ein paar E-Sport-Events erlebt, das hat mich sehr an eine Handball-WM oder an eine Eishockey-WM erinnert. Also die Menschen, die da vor Ort sind, sind genauso begeistert von dem, was sie da tun. Sie lieben ihren Sport, sie lieben ihre Helden, sie wollen an dem Abend gewinnen, und insofern ist auch sozusagen medial betrachtet das Thema gar nicht so weit weg vom normalen Sport. Es kommt ein bisschen für mich auch, ich bin 41, habe nie selber gespielt, sage aber immer das Beispiel, auch wenn es hier in Köln wahrscheinlich unattraktiv ist, ich bin Fan der Düsseldorfer EG, ohne dass ich Schlittschuh laufen kann. Insofern auch da kann ich sozusagen die Faszination des Sports nachvollziehen. Und insofern ist es da eigentlich genau das Gleiche, dass wir sagen, wir wollen im Prinzip dieses Phänomen, diese Faszination E-Sport eben den Menschen darbieten, den Menschen vorstellen. Und das ist nicht so weit weg von der normalen Sportberichterstattung.
Nicht so weit weg von der normalen Sportwelt sind ja auch die gefüllten Hallen, die es inzwischen auch gibt. Das ist dann manchmal ganz faszinierend, weil es tatsächlich große Arenen sind, die gefüllt sind, wo Leute einfach zuschauen bei so einem Wettkampf. Aber wie massentauglich ist das denn in so einem linearen Fernsehsender? Also wie viele Abonnenten haben Sie so? Wer schaut bei Ihnen so zu?
Ja, also der Sender ist jetzt noch nicht mal 100 Tage alt. Insofern wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu früh, tatsächlich ein Resümee zu ziehen. Was wir schon gesehen haben, weil es ist ja nicht nur eSport One, sondern eSport One ist Teil einer Gesamtstrategie von Sport 1 mit einem Free-TV-Sender, ein klassischer Sportsender. Und natürlich nutzen wir die Reichweiten, die wir sozusagen mit dem Free-TV-Sender haben, um entsprechend Cross-Promotion Werbung zu machen für auch dann eben das E-Sport-Angebot. Was wir schon gemerkt haben, ist, dass uns die Zielgruppe, die wir vermarkten, das ist Männer 14 bis 49, dass uns die bei vielen klassischen Sportarten verloren geht. Also ich glaube, wenn man mal, keine Ahnung, beim THW Kiel in der Halle gewesen ist, da wird man wahrscheinlich nur weiße Haare sehen. Handball ist ein ganz klassisches Beispiel. 100 Menschen schauen zu. Für uns ist es eine gute Sendung mit Blick auf die Vermarktung, ein Drittel Zielgruppe. Beim Handball sind wir weit drunter. Und insofern war es uns für uns naheliegend, in so ein Feld vorzustoßen, wo wir eben die Zielgruppe erwarten und am Ende auch finden, die wir eben vermarkten.
Vermutlich erstmal ein Startvorteil für so eine Sportart wie Handball, dass sie dann doch noch relativ viele Menschen kennen und die Zugangsvoraussetzung gar nicht so unbedingt so hoch ist. Beim E-Sport könnte ich mir vorstellen, muss man am Anfang ja relativ viel erklären. Das haben wir heute Abend auch mitbekommen. Man muss erstmal erklären, ja, wie dieses ganze Spiel aufgebaut ist, um welches Spiel es natürlich überhaupt geht und so weiter. Also da sind ja auch gewisse Schwellen eingebaut, um wirklich ein Massenpublikum zu erreichen.
Genau, also ich glaube, das ist sicherlich auch so ein bisschen der Spagat, den wir mit diesem Sender eingehen müssen. Wir wollen ganz klar authentisch in der Zielgruppe anerkannt sein. Also unser Ziel ist schon, dass jemand, der professionell oder häufig Games konsumiert, dass der sagt, was ist mein Produkt? Genau wie wir sagen, nein, das übliche Fernsehauge muss das auch noch verfolgen können. Das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich differenzieren wir uns von Mitbewerbern wie zum Beispiel Twitch, indem wir eine große Redaktion haben. Also wir haben 30, 40 Journalisten, Redakteure, die sich tatsächlich dediziert um dieses Thema kümmern. Wir wollen einordnen, wir wollen erklären, wir wollen eben nicht nur verbreiten, sondern wir wollen diesen Sport erlebbar machen und erlebbar eben nicht nur für die, die ihn sowieso jeden Tag erleben, sondern eben auch für ein breiteres Publikum.
Ja. Ist aber relativ schwierig, weil man ja zum Beispiel die Athleten nicht so oft zu Gesicht bekommt und diese Geschichten sich nicht so leicht vermitteln, wie zum Beispiel bei einem olympischen Goldmedaillengewinner. Da hat man dann vielleicht auch mal so die Story über die Person, wie ist die Person überhaupt dazu gekommen? So, die Person an sich sieht man ja nicht so viel.
Das ist nicht ganz richtig. Also wenn Sie gerade in den Trailer so ein bisschen gesehen haben, also League of Legends zum Beispiel ist natürlich so, ist ein Spiel 5 gegen 5. Selbstverständlich spielen die Spieler, die Protagonisten eine sehr, sehr große Rolle. Wie ich überhaupt der Überzeugung bin, Menschen interessieren sich für Menschen in erster Linie mal. So, also selbst das Ruhrgebietsderby Dortmund gegen Schalke ist mal erstmal schwarz-gelb gegen blau-weiß. Wenn ich das meiner Frau erkläre, sieht die keinen Unterschied zu jedem anderen Fußballspiel. Erst in dem Augenblick, wenn man sozusagen den Hintergrund erklärt und wenn man sagt, warum ist das gerade fantastisch und warum ist das eine ganz besondere Situation, warum ist es ein Derby, erst dann wird es, glaube ich, interessant. Das ist Inszenierung, die der E-Sport genauso benötigt, wie jeder andere Sport auch benötigt.
Ich ziele natürlich auch deshalb so auf die Massentauglichkeit ab, weil da natürlich auch das Geld drin steckt. Wir hören das ja teilweise auch von Sponsoren wie McDonald's beispielsweise, die dann eben rübergewandert sind zum E-Sport. Ja, wie sehen Sie denn das ganze Wachstum? Wie haben Sie das jetzt so beobachtet? Mussten Sie am Anfang noch Klinken putzen oder sind Ihnen sowieso alle Werbetreibenden da so die Türe eingerannt?
Also erstmal sollten Werbetreibende hier sein, sind sie herzlich eingeladen. Es wäre noch was zu buchen, gar keine Frage.
Das darf, glaube ich, im Deutschlandfunk nicht gesagt werden.
Da müssen wir das rausschneiden. Ich glaube, nein. Also ehrlich gesagt ist es so, dass selbstverständlich die großen Agenturen, die großen Werbetreibenden natürlich auch gesehen haben, okay, wo ist denn die Zielgruppe? Und ich denke auch, der Fußball und viele andere klassische Sportarten sind ausvermarktet. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Es sind auskommerzialisiert. Insofern sind wir sozusagen von der Medienseite zusammen mit den entsprechenden Industrien, das heißt den Werbetreibenden, sehr froh darüber, dass es sozusagen einen Markt gibt, der eben noch nicht in dieser Form ausvermarktet ist. Und ich sehe großes Potenzial. Ich glaube, wir sind gerade am Beginn. Die 209 Millionen, die das League of Legends Finale weltweit gesehen haben, der Begriff ist bereits gefallen. Das ist mehr als ein Champions League Finale. Ne? Also insofern muss man ganz klar sagen, das sind enorme Zahlen und insofern entsprechend groß ist das Potenzial.
Wie oft müssen Sie sich rechtfertigen, auch wenn es dann darum geht, dass Sie ein breiteres Publikum ansprechen, dass Sie damit auch Ballerspiele beispielsweise vermarkten, um jetzt mal diesen knackigen Begriff zu nehmen?
Ja. Ist natürlich immer wieder eine Frage. Ist eine Frage, die wir uns auch sozusagen im Haus gestellt haben. Wir glauben, dass wir eben gerade dadurch, dass wir ein Pay-TV-Sender sind, der Verantwortung gerecht werden können. Wir haben uns ganz klar entschieden, Counter-Strike nicht im Free-TV zu übertragen, obwohl es rechtlich möglich wäre. Es sind alles FSK-16-Titel. Wir haben aber gesagt, nein, wir wollen sicherstellen, dass eben durch gewisse Jugendschutzmechanismen, Pins etc. es eben möglich ist, tatsächlich zu gewährleisten, dass die entsprechenden Inhalte von denjenigen konsumiert werden, die es dann eben auch dürfen.
Wie stark würde es Ihnen denn helfen in der Eigenvermarktung, wenn der E-Sport jetzt als Sport anerkannt würde, sozusagen als Segen, damit auch die, die da jetzt noch Bedenken haben, sich so beruhigt zurücklehnen können?
Überhaupt nicht. Also das ist eine Diskussion, die für uns überhaupt keine Rolle spielt. Ich glaube, es ist völlig klar, für uns ist E-Sport ein Phänomen, was gekommen ist, um zu bleiben. Ich glaube, es wird nicht sozusagen in 2 Jahren es nicht mehr geben. Dafür ist es zu groß. An der Diskussion müssen wir uns glücklicherweise nicht beteiligen. Für uns ist es, wie gesagt, ein Phänomen, was junge Menschen begeistert. Und insofern sind wir als Medienhaus daran interessiert, das entsprechend aufzubereiten. Ob das Sport ist oder nicht, haben wir für uns nicht beantwortet, mussten wir für uns nicht beantworten. Vielleicht noch eine persönliche Meinung. Ich habe große Sympathien für das Argument zu sagen, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Publisher im Prinzip die Regeln vorgeben. Das ist eigentlich für mich das zentrale Argument, was sich unterscheidet von allem anderen Sport. Die UEFA und die FIFA, vielleicht auch der DFB, mögen vielleicht auch denken, dass ihnen der Fußball gehört, tut er aber nicht. Und insofern ist das der große Unterschied. Wir selber haben das in Katowice zum Beispiel gemerkt. Da hat ein Publisher entschieden, eine bestimmte Liga einfach einzustellen. Damit konnten wir natürlich nichts mehr übertragen. Das wäre wahrscheinlich bei vielen anderen Sportarten nicht denkbar. denkbar. Das ist eigentlich für mich sozusagen das Kernargument, weswegen ich zu der persönlichen Meinung tendiere, zu sagen, lass es uns nicht zum Sport machen. Zumal ich auch die Meinung vertrete, die Gamer, mit denen ich geredet habe, viele von denen auch ganz klar gesagt haben, ach, hör mir auf, ich möchte gar nicht Sport sein. Wenn ich so lese, was bei der FIFA, bei der UEFA los ist, was beim Olympischen Komitee passiert ist, was vielleicht auch auf Sportwettenbasis passiert ist, es ist eher ein Problem des klassischen Sports, muss man ganz klar sagen, was uns auch als Medientreiber natürlich Kopfzerbrechen bereitet, dass der klassische Sport wahrscheinlich nicht mehr attraktiv genug ist, um eben eine entsprechende Anziehungskraft auszuüben. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob sozusagen der E-Sport so gut beraten ist, so intensiv auf diesen Argumenten rumzureiten.